März 1980 wird die Schriftstellerin Marguerite Yourcenar mit viel Wirbel als erste Frau in die 1635 gegründete Académie Française gewählt. Die Mitgliedschaft in diesem auserwählten Kreis der Elite der französischen Sprachkultur ist begrenzt auf 40 Sitze, die bisher ausschließlich Männern vorbehalten waren, den 40 Unsterblichen. Die Wahl der Yourcenar hatte eine unabwendbare Folge, den Einbruch der Frauen in ein bis dahin geschütztes Männerreservat. Die Akademiemitglieder fragten sich, was hat Marguerite Yourcenar eigentlich mit Frankreich zu tun? Sie schreibt zwar in französischer Sprache, aber ist sie nicht amerikanische Staatsbürgerin? Für die durch die fiktiven Memoiren des römischen Kaisers Hadrian weltberühmt gewordene Marguerite Yourcenar stellt die Aufnahme in die Académie Française, jedenfalls nach außen hin, den Höhepunkt ihrer Karriere dar. Sie selbst hält nicht viel von dem Männerverein.
Ich bin einmal hingegangen. Das sind alte kleine Jungen, die sich am Donnerstag unter sich amüsieren. Ich glaube, eine Frau hat dabei nicht viel zu suchen. Ich habe an das gedacht, was eine französische Politikerin über Clubs oder Verbände von Politikern sagt, die so wenig wie Sportvereine eine Frau in ihren Reihen aufnehmen wollen, weil sie sich dann nicht mehr in Hemdsärmeln bewegen könnten. Nicht, dass man am Quai Conti die Gewohnheit hätte, die Jacke auszuziehen, aber psychologisch läuft es auf das Gleiche hinaus.
Marguerite Yourcenar ist zur Zeit ihrer Wahl in die Akademie absichtlich anderswo. Ihre alte Reiselust ist wieder ausgebrochen. Seit 1939 lebt sie in den Vereinigten Staaten und seit etlichen Jahren hat sie die Insel Mont Desert bzw. die Mount Desert Island vor der Küste des amerikanischen Bundesstaates Maine nicht verlassen. Das hat mit der langen Krankheit und dem Tod ihrer Freundin Grace Frick zu tun. Mit ihr zusammen hatte sie dort Anfang der 50er Jahre ein kleines Häuschen gekauft, dem sie den kuriosen Namen Petite Plaisance, kleines Vergnügen, gaben. 40 Jahre hatten Grace und Marguerite gemeinsam verlebt. Besonders die letzten Jahre vor Grace' Tod waren für eine bewegliche Frau wie Marguerite Yourcenar nicht leicht gewesen. Festgebunden an diese einsame Insel, wo doch für sie die Reiselust, wie sie sagt, ebenso heftig ist wie die Fleischeslust. Die Krankenpflegerin und spätere Vertraute Didi Wilson erinnert sich.
Wie viele Frauen, denen der Lebensgefährte wegstirbt, den sie während einer langen Krankheit umsorgt und auf seinem letzten Weg begleitet haben, war sie niedergeschlagen, aber auch erleichtert. Wie ein Mensch, der aus einem langen Tunnel auftaucht und eine Freiheit wiederfindet, mit der er noch nicht recht umzugehen weiß.
Es ist die Freiheit, ihr unstetes Leben wieder aufzunehmen, wieder so zu leben wie vorher, reisen. Es blieb nur noch ein einziger Reisegefährte. Der 31-jährige Kameramann Jerry Wilson war vor ein paar Jahren als Mitglied eines französischen Fernsehteams nach Petite Plaisance gekommen. Mit ihm macht sich die fast 77-jährige Marguerite Yourcenar per Auto von Maine in den Süden der Vereinigten Staaten auf. Sie fahren nach Florida, von wo aus sie sich zu einer Kreuzfahrt in die Karibik einschiffen wollen. Diese Reise ist für die weltberühmte Schriftstellerin wie eine Rückkehr ins Leben. Jeden Abend ein Hotel, Koffer. Hören wir den jungen Freund Jerry Wilson.
Sie verliert ihren Humor nicht und lacht viel. Denn sie spricht mit jemandem, für den alles, was sie sagt, neu ist. Eine Erfahrung, die sie seit langem nicht mehr gemacht hat. Wir haben auch über das Schminken gesprochen und davon, dass sie schon in sehr jungen Jahren darauf verzichtet hat. Sie hat das schönste Lächeln und einen Blick, der noch jünger ist. Aber sie weiß wenig vom amerikanischen Alltagsleben. Natürlich, sie hört weder Radio noch sieht sie fern. Oft spricht sie von den Schwierigkeiten der letzten Jahre mit der kranken Grace Frick. Psychisch war es ebenso schrecklich wie physisch, und sie gibt zu, damit noch nicht fertig zu sein. Ich hoffe, diese Reise wird ihr helfen, wieder Fuß zu fassen.
Die todkranke Grace, die, ohne es zugeben zu wollen, ihr Ende nahe wusste, hatte Marguerite geraten, Jerry als Privatsekretär zu engagieren. Da Jerry, wie Grace Frick, aus den Südstaaten stammte, teilte sie mit ihm die leidenschaftliche Liebe zur französischen Sprache. Und die beiden hatten bald Freundschaft geschlossen. Am 6. März legt das Schiff in Miami ab. Genau an dem Tag kommt die Nachricht von Marguerite Yourcenars Wahl in die Académie Française. Die Vertraute, Didi Wilson, meint:
Ich denke, dass sie das alles eingeplant hatte. Die Abreise genau zum Zeitpunkt der Verkündung ihrer Wahl, die Flaggenhissung. Sie liebte das. Und man muss zugeben, das hatte Stil.
Als sie von ihrer Wahl erfuhr, hat das bei ihr kaum Reaktionen hervorgerufen. Der Kapitän hatte Champagner bereitgestellt und die Trikolore hissen lassen. Mit der großen Diskretion der Schifffahrtsgesellschaft Paquet schien es nicht weit her zu sein. Telegramme kamen an, Telefonanrufe wurden nicht angenommen. Wir haben über die Akademieuniform gesprochen und uns amüsiert. Sie lachte über die Bemerkung eines Akademiciens, der behauptete, sie habe zu viel gelesen, um eine gute Schriftstellerin zu sein.
Die Welt, die der 45 Jahre jüngere Jerry Wilson entdeckt, wenn er Marguerite Yourcenar zuhört, ist neu für ihn. Denn in ihr begegnet er Schriftstellern und anderen großen Persönlichkeiten des Jahrhunderts. Der junge Mann ist, wie man leicht begreifen kann, hingerissen. Weniger leicht wird man wohl begreifen, dass sie es auch ist.
Das Wesen, das sich Ich nennt, kam an einem Montag, dem 8. Juni 1903 gegen 8 Uhr morgens in Brüssel zur Welt und stammt von einem Franzosen aus einer alten Familie des Département Nord und von einer Belgierin, deren Vorfahren einige Jahrhunderte lang in Lüttich ansässig waren, ehe sie sich endgültig im Hennegau niederließen. Das Haus, in dem dieses Ereignis stattfand, denn jede Geburt ist für die Eltern und einige ihnen nahestehende Menschen ein Ereignis, musste vor ungefähr 15 Jahren einem Neubau Platz machen. Bei dem Gedanken an die unentwirrbare Verflechtung all der Vorfälle und Umstände, die mehr oder weniger unser Leben bestimmen, wird mir schwindelig.
Ein Satz aus dem Tagebuch des Schriftstellers André Gide, mit dessen Werk Marguerite sehr vertraut ist, scheint sie beeindruckt zu haben. Der Künstler soll nicht sein Leben so erzählen, wie er es gelebt hat, sondern es so leben, wie er es erzählen wird. Oder einfacher, er soll der sein, der er sein möchte.
Ein Dichter soll Spuren hinterlassen, nicht Belege. Nur die Spuren erzeugen Träume.
Die französische Biografin Josiane Savigno meint, man darf nicht vergessen, dass Marguerite Yourcenar sich niemals wirklich für ihr eigenes Leben interessiert hat. Es sei denn, um es abzuwandeln und einen literarischen Gegenstand daraus zu machen. Deshalb müssen die in ihrer Familientrilogie enthaltenen Informationen mit größter Vorsicht aufgenommen werden. Sie wollte nicht Zeugnis ablegen oder Gelebtes niederschreiben. Die Trilogie ist ein historisches und literarisches Werk hohen Ranges, von dem ein französischer Kritiker sagte, es habe alle Chancen zu dauern und, wie Dichtung und Wahrheit, eine Art Klassiker der Autobiografie zu werden. Im ersten Band, den Gedenkbildern, geht es um die Mutter und die Verwandten mütterlicherseits. Im zweiten Band, den Lebensquellen, verfolgt sie die Herkunft der väterlichen Vorfahren.
Wenn Marguerite redet, redet sie druckreif. Es ist, als nehme sie die Spuren ihrer eigenen Herkunft unter die Lupe. Aber sie verändert sie auch nach Belieben. Sie erzählt, dass ihre Mutter Fernande nach ihrer Geburt 2 Wochen lang an einem Kindbettfieber, das mit einer Bauchfellentzündung einherging, da niederlag.
In einem der Augenblicke, in denen Fernande wieder bewusst wurde, was um sie geschah und wohin sie ging, richtete sie an Monsieur de Créancourt folgende Mahnung. Wenn die Kleine jemals den Wunsch äußert, ins Kloster zu gehen, dann sollte man sie nicht daran hindern. Seit meinem 7. oder 8. Lebensjahr schien mir, dass diese Mutter, von der ich fast nichts wusste und von der mir mein Vater nie ein Bild gezeigt hatte, ungebührlich in mein Leben und in meine Freiheit eingriff, indem sie versuchte, mich allzu offensichtlich in eine bestimmte Richtung zu drängen. Was fiel eigentlich allen diesen Leuten ein? Ich wandte unmerklich den Kopf ab, wie ein Hund, dem man das Halsband anlegen will.
Unbezähmbar sieht sie sich also schon als Kind. Die Mutter stirbt kurz nach ihrer Geburt und der Vater wird die Person, mit der Marguerite die prägendsten Jahre ihres Lebens verbringt. Dessen Familie war schon im 16. Jahrhundert in der Gegend von Lille ansässig und wurde später in den Adelsstand erhoben. Kleinewerk de Créancourt. Créancourt. Das ist der Namensbestandteil, aus dem Marguerite später zusammen mit ihrem Vater das Anagramm Jursenar formt.
Das Y am Anfang gefiel uns. Der Vater der kleinen Marguerite wähnte sie, Gott weiß warum, mit allen guten Anlagen versehen. Dieser intelligente und reiche Eklektiker wollte sich wohl über sein großes Leid oder das, was Außenstehende dafür halten mochten, hinwegtrösten, indem er sich dem intellektuellen Erwachen seines Töchterchens widmete, das für ihn zum Mittelpunkt der Welt geworden war.
Sie hat sehr früh das Gefühl gehabt, anders zu sein. Wichtig, sehr wichtig, wird sie gestehen. Dankenswerterweise ohne jede falsche Bescheidenheit. Und wenn man ihre Fotos als 7- oder 8-Jährige betrachtet, erkennt man, was jeder bei der ersten Begegnung mit Marguerite Jursenar, egal in welchem Lebensalter, feststellen konnte. Rücken- und Kopfhaltung sehr gerade. Ein genießerischer Mund, der gekonnt sein Lächeln spielen lässt. Die fast durchsichtig blauen Augen, die ironisch und maliziös blicken können, aber auch eisige Kälte ausstrahlen. Einen gewissen Charme und einen gewissen Hochmut. Natürliche Autorität.
Ich war niemals, nicht einmal in meinen Träumen, eine wegen ihrer Schönheit und Eleganz vergötterte Frau.
Marguerite ist stolz darauf, nie eine öffentliche Schule besucht zu haben. Sie hat Privatunterricht bekommen. Früher also als die meisten Kinder konnte sie schreiben. Und für das Lesen interessierte sie sich schon damals leidenschaftlich.
Ich lese sehr gern bereits Gelesenes wieder, so wie Musikliebhaber sich immer wieder dasselbe Stück vorspielen.
Ihr Vater, den sie Michel nennt, war ein gebildeter Mann und hatte sehr bald begriffen, dass er es mit einem besonderen Kind zu tun hatte. Ich finde, es ist sein großes Verdienst, dass er Marguerites Wünsche nicht mit dem Vorwand abgetan hat, sie sei nur ein Mädchen. Es war wohl die zugleich starke und distanzierte Bindung zu dem Vater und dessen Art, überall und nirgends zu Hause zu sein, die ihre Persönlichkeit am meisten geprägt hat.
Ein Vater ist ein Mann, der eine Tochter bekommen hat, in meinem Fall, als er 50 war. Allein die Tatsache, dass man die Tochter ist, verfälscht den Blick auf einen Menschen. Das ist mein Vater. Und man bedenkt zu wenig, dass dieser Vater ein Mann ist, der sein eigenes Leben hat, seine eigenen Abenteuer, seine eigenen Sorgen.
Ende März 1980 fahren Marguerite und Jerry über New York zurück auf die Île des Monts Déserts. Jerry wird von nun an in Petite Plaisance wohnen. Er ist endgültig erwählt worden und schreibt in seine Agenda:
Sie hat mir den ersten Stock, den ich nie gesehen hatte, und mein Schlafzimmer gezeigt. Dieses Zimmer war das Schlafzimmer von Grace gewesen.
Im Herbst schiffen Marguerite und Jerry sich in New York auf der Queen Elizabeth zur Überfahrt nach England ein. Als sie in Southampton von Bord gehen, schickt Marguerite Yourcenar sich an, ihrem jungen Reisegefährten das England zu zeigen, das ihr seit ihrer Kindheit so teuer ist. Zum ersten Mal seit Jahren ist sie wahrhaft glücklich. Es fällt auf, dass sie während dieser Zeit keinerlei Krankheit oder Unpässlichkeit vermeldet. Sie hat einen aufmerksamen Zuhörer, einen jungen Mann, dessen schönes, schläfriges Gesicht sie bewundert und der außerdem noch gut Französisch spricht. Und Jerry ist fasziniert von der Energie dieser alten, weltberühmten Frau, die ihm aus ihrem Leben erzählt.
Ich bin oft in England gewesen. Doch jener unfreiwillige Aufenthalt von 14 Monaten damals war mein längster. Jedes Mal habe ich dort eine Heimat gefunden. Will sagen, eines dieser Länder, in denen man instinktiv mit sich selbst in Einklang ist.
Ihr unfreiwilliger Aufenthalt in England als Kind hatte mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 zu tun. Die Créancourt verbrachten damals gerade den Sommer in ihrem Haus in Westende an der belgischen Küste.
Michelle erwachte am schnellsten. Es galt zu fliehen, aber die Straße nach Lille und Paris war unterbrochen. Die Züge fuhren nicht mehr. Es wurde beschlossen, unter Mitnahme von nur einigen Koffern zu Fuß nach Ostende zu gehen, denn die biedere kleine Straßenbahn fuhr nicht mehr. Wir brachen mitten in der Nacht auf, um beim ersten Schein des Morgengrauens am Hafen zu sein. In meinem Alter verwechselte ich das Gesicht des Krieges mit dem des Abenteuers. Diese wilde Flucht sehe ich in meiner Erinnerung immer noch als nächtlichen Spaziergang.
Das Kriegsjahr, das Marguerite in England verbringt, gehört wohl halb der Kindheit, halb der Jugend an. Ein fast idyllisches Jahr. Die Entdeckung Londons, seiner Museen und seiner Denkmäler. Zum ersten Mal sieht sie eine Statue des Hadrian, dieser römische Kaiser, der später eine so wichtige Rolle in ihrem Leben spielen soll. Und zum ersten Mal hat sie sexuelle, nicht amoröse Erfahrungen.
Eigentlich habe ich keine Lust, hier eine kleine angeblich obszöne Begebenheit zu erwähnen. Aber die folgende Episode erhärtet vorausgreifend meine heutige Meinung über so ein umstrittenes Thema wie das Erwachen der Sinne unserer künftigen Tyrannen.
Eine junge Frau, Yolande, war mit den Créancourt nach England gekommen, da sie in den Kriegswirren nicht mehr zu ihrer Familie hatte gelangen können. Yolande und Marguerite müssen in der ersten Zeit im Hotel Charing Cross ein Bett teilen.
Als ich in jener Nacht mit Yolande in dem schmalen Bett lag, dem einzigen, das zur Verfügung stand, ließ ein Instinkt, eine Vorausahnung der wechselnden Sehnsüchte, die ich später im Lauf meines Lebens empfinden und befriedigen sollte, mich spontan die Haltung und die Bewegungen der Liebe zwischen zwei Frauen finden. Die ein wenig harte Yolande wies mich freundlich zurecht. Man hat mir gesagt, so etwas tut man nicht. Tatsächlich, sagte ich. Ich rückte gefügig ab, streckte mich aus und schlief auf der Bettkante ein. Musik.
So wie sie gern dieselben Bücher immer wieder liest, liebt sie es, schon einmal Gesehenes immer wieder zu sehen. In England besuchen wir all die Orte, die Marguerite ihrer verstorbenen Freundin Grace vor vielen Jahren gezeigt hat. Gleichzeitig ist es, als versuche sie, die Zeit mit Grace zu vergessen. Aber Grace ist bei ihr nie völlig abwesend.
Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie sie als die sehr junge Frau, die ich nicht gekannt habe, England mit einem Rucksack durchstreift hat.
Sie, die so gern auf ihren eigenen Spuren wandelt, vollzieht mit Jerry eine ihrer Lieblingsreisen nach. London, Kopenhagen, Hamburg, Texel, Amsterdam, Brüssel und schließlich Paris. Die Stadt, in der sie mit dem Vater zusammen die Jahre von 1915 bis 1917 verbracht hatte.
Während dieser Kriegsjahre gab der Vater ihr ein damals sehr umstrittenes Buch des Pazifisten Romain Rolland zu lesen, »Der freie Geist«. Rolland ging es in dieser Essaysammlung darum, eine Verständigung zwischen französischem und deutschem Denken herbeizuführen.
Dieses Buch, das Michel mir zu lesen gegeben hat und das meine erste Erfahrung im Denken gegen den Strom gewesen ist, war für ihn zum Anker in dem Meer von Lügen geworden, in das die großen Nationen von korrupten Journalisten oder solchen, die selber der von ihnen angeheizten Massenhysterie verfallen waren, gestürzt wurden.
Marguerite meint, dass die wahre geistige Nahrung aus der Lektüre komme. Wenn sie nicht gerade privaten Unterricht bei den wechselnden Hauslehrern nahm, dann saß sie mit Michel, ihrem Vater, zusammen über Büchern.
Wir lasen einander häufig vor, abwechselnd. Ich las, und wenn ich müde war, löste er mich ab. Er las sehr gut vor, viel besser als ich, mit viel mehr Ausdruck.
Sie lasen Vergil auf Lateinisch, Homer auf Griechisch, auch die Werke Marc Aurels. Sie interessierte sich immer mehr für die klassische Literatur und für die griechische und die lateinische Sprache. Ich glaube, damals fing für sie das wahre Abenteuer des Geistes an. Das Denken gegen den Strom und die Erfahrung einer geistigen Freiheit bewirkten dann wohl, dass ihre Kindheit definitiv zu Ende war und beinahe auch schon ihre Jugend. Als Gastprüfling legte sie mit 16 Jahren den ersten Teil des Abiturs in Latein und Griechisch mit ausreichend ab. Ob sie sich auch dem zweiten Teil der Prüfung gestellt hat, das hat sie nie gesagt.
Die Jahre nach ihrem Schulabschluss, denen eigentlich ein Universitätsstudium hätte folgen müssen, widmete Marguerite Yourcenar vor allem der Entdeckung Italiens. Sie hatte bereits gelernt, das selbstständige und autarke Leben zu führen, das ihre Stärke werden sollte, und ihr noch im hohen Alter erlaubte, dem Druck, den Ansprüchen der Umgebung auf ihre Person Widerstand zu leisten. In Paris, mit Jerry. Sie wohnen im Marais, bei Maurice Dumais, dem damaligen Freund Jerrys. Ein seltsames Trio. Ein alter Bekannter erinnert sich.
Sie ist unverändert. Nur die Haare im Nacken, kurz geschnitten à la Gertrude Stein. Und ihre übliche bizarre Aufmachung. Mit einer ausgebeulten langen Hose, einer neckischen Bluse mit Blümchenborten und einer grauschwarz gestreiften Kammerdienerweste. Das ganze Schmuck herausgeputzt durch einen kleinen schwarzen Umhang von Saint Laurent.
Maurice äußert hin und wieder eine echte oder gespielte Eifersucht auf Marguerite und verstärkt so in der alten Frau die Idee, dass Jerry und sie ein Paar bilden, das Neid und Hass erweckt. Jerry und Marguerite, ein Paar? Fest steht, dass sie eine naive, heftige Zuneigung für Jerry empfindet. Für einen Mann, der Männer liebt. Das ist ihr im Lauf ihres Lebens mehrmals widerfahren.
Sie erzählt uns von der Entstehung ihres ersten Buches, Alexis oder der vergebliche Kampf. Ein für die damalige Zeit aus der Feder einer jungen Frau anstößiges Sujet. Vorausgegangen war die Begegnung mit einem jungen Mann, der ihr anders zu sein schien als alle anderen. Diese Begegnung hatte bei der 20-jährigen Marguerite eine Gefühlsverwirrung ausgelöst. Sie wandte sich an ihren Vater.
Michel versuchte, mein aufgewühltes Gemüt zu beruhigen, indem er darauf hinwies, dass nichts wirklich abnorm oder inakzeptabel sei. Er warnte mich nur vor einer Neigung, das Leben zu dramatisieren. Aber ich hatte bereits ebenso viel gedacht wie geträumt. Das Ergebnis war der Roman Alexis. Das ist die Geschichte eines jungen Musikers aus einer verarmten Adelsfamilie, der gegen sogenannte widernatürliche und schuldhafte Neigungen ankämpft und schließlich seine Frau, die er trotz allem liebt, und den neugeborenen Sohn verlässt, um eine Freiheit wiederzugewinnen, ohne die er nicht leben kann.
Diese kurze Erzählung ist ein langer Brief, worin Alexis seiner Frau Monika erklärt, warum er sie verlassen hat. Er ziehe die Freuden vor, die ihm die Männer schenken. Marguerite lag sehr viel daran, in Alexis ganz deutlich zwischen der Lust und der Liebe zu unterscheiden.
Ich glaube, diese Unterscheidung war vor allem bei mir eine heftige Reaktion auf das französische Klischee von der Liebe, das ich als falsch empfand und noch immer empfinde. Die Franzosen haben die Liebe gewissermaßen stilisiert, einen bestimmten Stil, eine bestimmte Form der Liebe geschaffen. Und dann haben sie daran geglaubt, sie müssten sie auf eine bestimmte Weise leben, während sie die Liebe ganz anders gelebt hätten, ohne all diese Literatur auf dem Buckel.
Marguerite hatte damals gelernt, dass sie ein schmerzliches Erlebnis bewältigen kann, indem sie es zur Fiktion verarbeitet. So war es beim Alexis geschehen. Und so sollte es auch bei anderen Büchern sein, die folgten.
Der Vater, Michel de Créancourt, hat gewiss den ersten Anstoß zu Marguerite Yourcenars literarischer Karriere gegeben. Dennoch, meint ihre Biografin Josiane Savigneau, sollte man den Einfluss des Vaters nicht, wie es häufig geschieht, überschätzen. Er war intelligent genug, dieses erstaunliche Kind nur zu begleiten, ohne seine Entwicklung lenken zu wollen. Am Ende seines Lebens hat er wohl insgeheim bewundert, was sie zu werden versprach. Und sein Tod, kurz vor Erscheinen des ersten Buchs seiner Tochter, ist wie ein Signal. Er verschwindet genau in dem Augenblick, als sie Schriftstellerin, das heißt, sie selber wird.
Mein Vater hatte das Manuskript gelesen. Er hat nicht mit mir darüber gesprochen, aber ich fand in dem letzten Buch, das er aufgeschlagen hat, ein Stück Papier. Nur einen kleinen Zettel, auf den er geschrieben hatte, ich habe nie etwas so glasklares gelesen wie Alexis. Sie können sich denken, wie glücklich ich war. In diesem letzten Satz lag alle Freundschaft, alles Verstehen, das zwischen meinem Vater und mir geherrscht hat.
Nach dem Tod ihres Vaters und der Veröffentlichung von Alexis reiste Marguerite jahrelang durch Europa. Das vom unsteten Leben Michels noch übrig gebliebene Vermögen konnte ihr, bei sorgsamer Einteilung der Ausgaben, 10 bis 12 Jahre luxuriöse Freiheit gewähren. Um diese Zeit der Freiheit ging es ihr mehr als um ein frühes Streben nach Zukunftssicherung. Immer wieder führte ihr Weg nach Griechenland, wo sie mit Andreas Embirikos zusammenkam, dem surrealistischen Dichter, Kommunisten und Psychoanalytiker, graue Eminenz der griechischen Literatur. Mit ihm unternahm Marguerite viele Schiffsreisen auf der Suche nach menschenleeren Inseln, nach unberührten Stränden. Über die Art der Beziehung zwischen den beiden äußert sie sich nicht. Ein Freund des Dichters meint:
Erst nach der Begegnung mit Embirikos kommt Marguerite Yourcenars Sinnlichkeit in allem, was sie schreibt, voll zum Ausdruck. Er hat ihr ermöglicht, die Materialität mit der Spiritualität des Lebens zu verbinden. Er hat ihr in Griechenland die Beständigkeit der Dinge gezeigt. Er hat ihr den Weg zu dem gewiesen, was sie aus sich selbst machen wollte. In den Erinnerungen des Kaisers Hadrian hat dieses Griechenland seine Spuren hinterlassen.
Ihre Reisen waren Studienreisen und führten sie auch immer wieder nach Italien, nach Rom, wo sie schon 1924 die Villa Adriana für sich entdeckt hatte, die Residenz des Kaisers Hadrian. Damals hatte sie bereits beschlossen, jenes Buch zu schreiben, das 27 Jahre später ihr erster großer Publikumserfolg werden sollte. Ich zähmte die Wölfin, die Erinnerungen des Kaisers Hadrian. Wenn sie nach ihren ausgedehnten Reisen in den 20er und 30er Jahren zurück nach Paris kam, lebte sie im Hotel Wagram. Sie besuchte die Tea Rooms, in denen vornehmlich Frauen verkehrten. Vor allem Le Thé Colombin in der Rue de Montabour, ganz in der Nähe ihres Hotels. Marguerite liebt die Ausschweifung über alles. Das Laster übt auf sie eine große Faszination aus.
Das Viertel, in dem ihr Hotel lag, wimmelte von solchen Tea Rooms. Damals sagte ich mir, dass sie das Hotel wohl deswegen gewählt hatte. Ich verstehe, dass sie auf Frauen wirkte, die Frauen lieben. Aber das dürften wohl die einzigen gewesen sein, die sie schön fanden. Marguerite liebte ganz offensichtlich die Liebe. Sie liebte die Bars, den Alkohol, die langen Gespräche. Dauernd versuchte sie zu erobern. Sie hat es mit einigen meiner Freunde versucht. Ich war ein Sonderfall, selbst wenn man mit dem nötigen Abstand heute sagen kann, dass ich einfach nur ein Objekt für eine Leidenschaft gewesen bin, auf die sie Lust hatte. Natürlich unterhielt ich mich gern mit ihr. Sie war wirklich intelligent und begabt. Aber sie ist nie in mein Privatleben getreten und von einer Liebesbeziehung konnte keine Rede sein. Sie war genau der Typ Frau, der Frauen liebt. Trotzdem habe ich sehr schnell begriffen, dass sie davon träumte, die Geliebte von Männern zu sein, die Männer lieben. Und sie war zäh. wie in allem.
Marguerite hatte sich in André Fregnaud, ihren damaligen Lektor, verliebt. Eine schmerzliche, unbeantwortete Liebe, von der sie sich nur schwer lösen konnte. Es war André Fregnaud, der sie mit seinem griechischen Freund Andreas Embirikos bekannt gemacht hatte.
Andreas hat vor allem ihre Bildung geschätzt, ihr schriftstellerisches Talent. Und er war voll Staunen über ihre Intelligenz. Im Grunde ist er viel öfter und länger mit ihr zusammen gewesen als ich. Ich habe sie nur getroffen, wenn sie für einige Wochen als Transitreisende in Paris war. Vielleicht hat er versucht, mit ihr eine Liebesverbindung einzugehen, und vielleicht hat er dabei Erfolg gehabt. Sollte er es versucht haben, dann sicher mit Erfolg, wenn ich die Verhaltensweisen und die Vielfalt der Neigungen Marguerites in jenen Jahren bedenke.
In der Bar des Wagram-Hotels, das es heute nicht mehr gibt, lernte Marguerite auch Grace Frick kennen. Sie hat mir von der Begegnung erzählt. Grace habe sich in ein Gespräch eingemischt, das sie gerade mit jemandem führte, und sie gefragt, ob sie nicht gerne eine Reise in die Vereinigten Staaten machen würde. Am nächsten Morgen brachte ein Page Marguerite eine Botschaft der jungen Amerikanerin. Grace schrieb, man könne von ihrem Fenster aus sehr hübsche Vögel auf dem Hoteldach sehen, und lud Marguerite ein, doch zu ihr heraufzukommen und sich das Schauspiel anzusehen. Marguerite kam hinauf und sie wurden Freundinnen.
Die Reisen, die Marguerite Yourcenar dank Jerry Wilson machen kann, sind unverhofft für eine Frau ihres Alters. Doch schon 2 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Aufbruch zur Karibikfahrt wird ihr Zusammenleben zuweilen schwierig. Schon weil keiner von beiden das hat, was man gemeinhin einen verträglichen Charakter nennt. Wo immer die Reisen auch hingehen, nach Ägypten, nach Japan, nach Thailand oder nach Indien, immer wieder gibt es Probleme. Marguerite ist der Star, Jerry steht im Schatten. Überall wird sie mit Ehren empfangen, muss ihre Bücher signieren.
Was für ein Albtraum.
Es schien mir, als sähe es Jerry nicht gern, wenn Marguerite zu sehr freundschaftliche Beziehungen anknüpfte. Ich habe ihn immer als einen sehr schweigsamen, fast schüchternen Menschen erlebt. Er konnte bei Gesprächen nicht mithalten. Wir wussten nicht viel mehr von ihm, als dass er nachts viel ausging. Er liebte das Lasterleben, und Marguerite war sicher nicht die Frau, die eine derartige Neigung missbilligte.
Jerry trank viel. Er war nicht mehr der nette Junge von einst. Eines Abends hat mich Madame sehr spät angerufen. Sie war sehr erschreckt. Ich erbot mich, sie wegzubringen. Sie lehnte ab. Ich sagte zu ihr, wenn Jerry betrunken ist, sprechen Sie nicht mit ihm. Bleiben Sie in Ihrem Zimmer und stellen Sie sich schlafend. Er wird dann schon aufhören, herumzubrüllen. Wenn nicht, rufen Sie mich wieder an. Ich habe erst viel später begriffen, dass sie wohl Angst hatte, er würde sie schlagen. Glücklicherweise ist er in den Süden abgereist.
Ich bin ganz entschieden geistig und körperlich krank. Zerrüttet bis auf den Grund der Seele. Alle Beziehungen meines Lebens, oder sagen wir des Lebens, so wie ich es erfahren habe, sind seltsam umwegig gewesen. Und umso intensiver, je umwegiger sie waren. Bin allein, ohne Jerry, glücklich und traurig zugleich. Habe aus Leibeskräften zu leben versucht, will von niemandem mehr abhängig sein. Leide ohne ihn und ersticke ihn mit meiner Zuneigung wie manche Ertrinkende ihren Retter.
Marguerite erwartet fieberhaft Jerrys Rückkehr, weil sie das Zeichen für den Aufbruch ist. Diesmal im Winter 1984-85 reisen sie zu dritt. Jerry hat einen jungen Mann, Daniel, kennengelernt und besteht darauf, dass Daniel sie nach Indien begleitet.
Einer meiner holländischen Freunde hat, als er Daniel sah, prophetisch gesagt, das ist der Todesengel. Schon bevor wir Indien erreichten, erwies sich diese Reise als eine Katastrophe.
Sie erträgt die Kumpanei zwischen Jerry und Daniel nicht, von der sie ausgeschlossen ist. Ende Januar klagt Jerry über wiederholte Unpässlichkeiten, namentlich über Fieberanfälle. Man glaubt zunächst an Malaria, aber sehr schnell vermutet Marguerite, wie auch Jerry selbst, es könne sich um AIDS handeln.
Sobald diese Krankheit auftauchte, von der man wusste, dass sie sexuell übertragbar war, haben Jerry und ich darüber gesprochen. Er wollte, wie hoch auch immer das Risiko war, nichts an seinen Lebensgewohnheiten ändern. Ich teilte diese Meinung nicht, aber ich würde ihm doch schließlich keine Moralpredigt halten.
Jerry weiß, dass er sterben wird. Er ist nicht mehr in der Lage, die Reise fortzusetzen und fliegt zurück in die Vereinigten Staaten. Marguerite Yourcenar durchlebt anstrengende Monate, vor allem für eine Frau ihres Alters. Sie wird 82.
Das ganze Jahr war ein langer schwarzer Roman mit sehr seltenen Aufhellungen. An manchen Tagen hatte Jerry Wutanfälle, an anderen war er nur noch ein hilfloses Kind. Er war völlig klar bei Verstand, schön, trotz der tragischen Magerkeit. Einem Übel verfallen, das in den Leidenschaften wurzelte, denen er sich immer mit Ungestüm hingegeben hatte. Und sein Tod entsprach im Grunde seinem Lebensstil. Ich werde nie das Ende eines unserer letzten Telefongespräche vergessen. Er sagte zu mir:
Sprechen Sie nicht von einem großen Unglück, sprechen Sie von einer großen Erfahrung.
Ich denke, dass dieses sehr harte Jahr meine Gesundheit untergraben hat.
Nach Jerrys Tod fühlt Marguerite Yourcenar sich alt und unendlich müde. Ihr intensiver Lebenswille, der sie alle Entmutigungen hat überwinden lassen und ihrem Wunsch weiterzuschreiben entspringt, ist jedoch stärker als alles. Marguerite Yourcenar nimmt die Arbeit an Liebesläufe wieder auf, der dritte Teil ihrer Familientrilogie, und beschließt, die Handlung bis 1939 weiterzuführen, damit sie ihre Begegnung mit Grace aufnehmen kann. Grace Frick, die Frau, mit der sie 40 Jahre ihres Lebens verbringen wird. Grace, die diese Jahre ihrer Liebe zu Marguerite sorgfältig in ihrer Agenda nachzeichnen wird.
Es war zuerst eine Leidenschaft.
Zu dem Zeitpunkt, als sie Grace kennenlernt, ist sie sich völlig unsicher über ihr Gefühlsleben, was sie jedoch nie zugeben wird. Sie inszeniert für Grace zwar die große Nummer einer Liebesreise, von Venedig über Korfu und Delphi nach Capri, doch noch immer leidet sie an ihrer unerwiderten Liebe zu André Fréniot. Es ist eher eine Flucht, als Marguerite sich entschließt, Grace' Einladung anzunehmen, den Winter in den Vereinigten Staaten zu verbringen. Dieser Winter in Amerika markiert wohl den Höhepunkt ihrer Beziehung zu Grace. Aber Marguerite nutzt die Zeit auch zur Fertigstellung ihrer orientalischen Erzählungen. Sie veröffentlicht mehrere Texte in französischen Zeitschriften, gehört praktisch zum Pariser Literaturbetrieb, ist also sehr viel mehr Europa zugewandt, als von dem Wunsch beseelt, einen neuen Kontinent zu entdecken und dort ihren Platz zu finden. Die Mischung aus Puritanismus und Größenwahn im amerikanischen Volk hatte im Grunde nichts Anziehendes für sie.
Der einzige wirkliche Vorteil ist die Gelassenheit des amerikanischen Refugiums. Merkwürdigerweise und ganz im Gegensatz zum Ruf der Vereinigten Staaten haben wir hier die Gelegenheit zur inneren Sammlung, zur Distanzierung, zum Frieden. Gesucht und gefunden.
Sogleich nach ihrer Rückkehr macht sie sich auf nach Capri. Nicht verzweifelt, aber verwirrt und unsicher, gibt es für sie wie immer nur ein Mittel: Schreiben. Sie versucht, die Affäre mit André Fregnaud durch die Abfassung ihres Kurzromans »Der Fangschuss« zu lösen. Schauplatz ist ein halb zerstörtes Schloss im Baltikum. Die Zeit, jene Jahre unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und der russischen Oktoberrevolution, in denen sich dort oben, in dem verlorenen Winkel Europas, verworrene Kämpfe zwischen deutschen Truppen und Partisanen der Roten Armee zutragen. Vor dem Hintergrund des Krieges, der Not, der widersprüchlichen Ideologien und untrennbar verknüpft mit dieser geschichtlichen Heillosigkeit spielt sich ein menschlich erschütterndes Drama zwischen zwei jungen Männern und einer jungen Frau ab, die auf schicksalhafte Weise miteinander verbunden sind. Ein deutscher Offizier, Erich, der auf der Seite des Freikorps kämpft, exekutiert Sophie, die Schwester seines besten Freundes, die sich auf die Seite der Roten Armee geschlagen hat. Dieser Fangschuss ist der schreckliche Höhepunkt, nicht zuletzt eine Liebestragödie. Sophie verlangt, dass Erich sie exekutiere, ihr den Gnadenschuss gebe.
»Ich habe mit abgewandtem Kopf geschossen.« Zunächst dachte ich, sie habe geglaubt, mir mit dieser Bitte einen letzten Liebesbeweis, den entschiedensten von allen, zu liefern. Später habe ich begriffen, dass sie sich nur rächen und mir Gewissensbisse hinterlassen wollte. Sie hatte richtig gerechnet. Manchmal habe ich welche. Mit solchen Frauen endet man immer in einer Falle.
Der Gnadenstoß am Ende der Geschichte ist natürlich der Stoß, den sie ihrer verheerenden Geschichte mit André versetzt. Sie hat soeben Grace Frick kennengelernt, wodurch sie wahrscheinlich den echten innerlichen Bruch mit André Fregnaud vollziehen und sich an die Abfassung dieses Romans machen konnte. Die Widmung bezeugt dies.
Für meine liebste Grace. Die Widmung eines jeden Exemplars dieses Buches müsste eigentlich ihren Namen tragen. Auf alle Fälle ist ihr Vorname im französischen Titel enthalten, Le Coup de Grâce, der Gnadenstoß, der Fangschuss.
Am 3. September 1939 wird der Krieg zwischen Frankreich und Deutschland erklärt. Mit 36 erlebt sie zum zweiten Mal in ihrem Leben einen Kriegsausbruch. Sie hatte ihn kaum kommen sehen, so sehr war sie mit ihren Liebesgeschichten und den Versuchen, sich durch Arbeit von ihnen abzulenken, beschäftigt gewesen. Was tun? Sie hatte kein Geld mehr. Das vom Vater hinterlassene Kapital war erschöpft. Grace hatte sie gebeten, den Winter wieder mit ihr in den Staaten zu verbringen. Diesmal war der Krieg nicht mehr wie das Abenteuer, zu dem sie als Elfjährige an der Hand ihres Vaters über den Ärmelkanal aufgebrochen war. Diesmal geht es über den Ozean nach Amerika. Allein. Plötzlich ist die Zeit ihrer Jugend verschwunden und mit ihr eine gewisse Vorstellung von Sorglosigkeit und Vergnügen. Es folgen Jahre einer ernüchternden Unproduktivität. Ihre literarische Arbeit wird sich über 11 Jahre auf einige Zeitschriftenbeiträge beschränken. Um nicht völlig von Grace abzuhängen, muss sie versuchen, auf irgendeine Weise ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Freundin verhilft ihr zu einer Vortragsreise durch die Staaten über französische Literatur. Grace war zur Studienleiterin am Hartford Junior College ernannt worden. Dort mieten sie ein kleines Haus, in dem sie ihre ersten Ehejahre verbringen. Jahre der Leidenschaft, aber auch der schwierigen Anpassung Marguerites an ihr neues Leben und an dieses neue Land, das nie das ihre sein wird.
Mir scheint, dass ich in Hartford während der so oft düsteren Kriegsjahre das Beste kennengelernt habe, was Amerika zu bieten hat. Nämlich die Freundlichkeit, das gegenseitige Vertrauen und die Hilfsbereitschaft zwischen Nachbarn.
1941 und 1942 sind sicherlich die schwärzesten Jahre. Sie hat kein echtes literarisches Projekt und kämpft ganz einfach um das tagtägliche Überleben.
Die Nachrichten, die aus Europa durchsickern, sind so schlecht, Zerstörung, Elend, tote Freunde, dass ich es fast nicht wage, die Briefe zu lesen, die ich bekomme. Die Geschäfte gehen schlecht, denn Nachhilfestunden in Französisch und Kunstgeschichte haben emigrierten französischen Schriftstellern nie zu großem Reichtum verholfen. Hätte ich nur jeden Abend eine Stunde für mich. Ich würde mich in einen neuen Roman stürzen und versuchen, so bald wie möglich die Erinnerungen an eine Zeit zu fixieren, die so nahe und doch so unerreichbar fern von uns ist.
Im September 1942 tut Marguerite Yourcenar einen ersten Schritt, um das Problem ihrer finanziellen Abhängigkeit von Grace zu lösen. Sie unterzeichnet einen Vertrag für eine Halbtagsbeschäftigung an dem sehr fortschrittlichen und auf pädagogische Neuerungen bedachten Sarah Lawrence College, das etwa 100 Kilometer nördlich von New York liegt. Sie unterrichtet dort hauptsächlich Französisch. Eine Schülerin erinnert sich.
Als Lehrerin war sie nicht sehr orthodox. Zum einen hielt sie Vorlesungen, was nicht mehr Usus war. Zum anderen sprach sie im Unterricht kein Wort Englisch und sehr wenig außerhalb des Unterrichts. Sie stellte sehr hohe Ansprüche, und diesen Ansprüchen musste man sich anpassen, und zwar schnell, denn mit ihrer Geduld war es nicht weit her.
»Ihr seid hierher gekommen, um zu lernen. Ich werde mich also nicht eurem geistigen Niveau anpassen.«
Sie verrichtete ihre Arbeit mit absolutem Pflichtbewusstsein, auch wenn sie in ihr nicht unbedingt ihren Lebenszweck sah. Damals hatte sie Probleme mit dem Schreiben. Sie war unzufrieden mit ihrer literarischen Arbeit, die nicht auf der Höhe ihrer Ambitionen war. Und ich glaube, das Letzte, wonach ihr der Sinn stand, war es, junge, reiche Mädchen zu unterrichten.
In Wahrheit lebte sie damals in der Furcht vor dem, was für sie das Schrecklichste bedeutete, ihre schriftstellerische Laufbahn aufgeben zu müssen. Der Präsident des College, Harold Taylor, erinnert sich.
Sie hat sich immer strikt geweigert, mit uns über unsere pädagogischen Bestrebungen zu sprechen und uns in dieser Richtung zu folgen. Ihr Geist war anderswo. Auf dem Campus war sie sozusagen unsichtbar zugegen. Sie benutzte ausgiebig die Bibliothek. Abends aß sie allein in ihrem Zimmer und arbeitete dabei. Niemand wäre es eingefallen, sie zu stören.
Sie machte sich an die Übersetzung von Negro Spirituals und griechischen Gedichten, die sie besonders liebte. Diese Arbeiten verraten so etwas wie den Wiederbeginn eines Lebens. Es ist die Zeit, als der Krieg zu Ende geht.
1945. Die Atombombe bringt uns nichts Neues. Denn nichts ist weniger neu als der Tod. Es ist grauenhaft, dass kaum beherrschte kosmische Kräfte unverzüglich zum Morden verwendet werden. Aber der erste Mensch, der auf den Gedanken kam, einen Stein ins Rollen zu bringen, um damit seinen Feind zu zerquetschen, hat sich zum Töten der Schwerkraft bedient.
Nach dem Krieg kam die Frage auf, wohin? Zurück nach Europa? Die Biografin Josiane Savigneau meint, dass Grace wohl ihre ganze Energie daran gesetzt haben dürfte, um Marguerites Rückkehr nach Europa zu verhindern. Marguerite Yourcenar selbst sagt dazu,
»Ich habe nichts entschieden. Ich habe es geschehen lassen. Meine Bücher gehören Europa. Grace aber hat immer gedacht, dass Europa mich ihr wieder wegnehmen könnte.«
Der Begriff des Vaterlandes war ihr ziemlich fremd und die Zugehörigkeit zu einer Menschengruppe nicht an den Pass gebunden. Heimat war für sie einzig und allein die Sprache, die sie gewählt hat für ihre literarische Arbeit. 1947 erwirbt sie jedoch endgültig die amerikanische Staatsbürgerschaft und legt ebenso endgültig die französische ab.
Die Steine sind überall hart. Andererseits die Muße, das Umherschlendern, das Gespräch unter Freunden existieren hier nicht. Oder man kann sich das alles nur verschaffen, und ich verschaffe es mir, wenn man gegen den Strom des sogenannten American Way of Life schwimmt. Und doch liebe ich nun dieses Land sehr, oder zumindest manche Orte und manche Menschen.
Dann trifft plötzlich ein im Krieg verloren gegangener und in einem Hotel in Lausanne wieder aufgefundener Koffer bei ihr ein. Die Ankunft dieses Koffers und die Entdeckung, die sie darin macht, werden Marguerite Yourcenars Leben in einem Maße verändern, wie sie es sich damals nicht vorstellen konnte.
Es war ein richtiger Schiffskoffer mit einem Haufen Plunder. Natürlich war alles von einigem Wert verschwunden. auf die eine oder andere Art in den Taschen von ich weiß nicht wem gelandet. Und nur das, wofür niemand eine Verwendung hatte. Die alten Fetzen waren noch da. Es war mir ein Vergnügen, alles in die Abfalltonne zu werfen oder alles einige Tage lang zu verbrennen. Ich muss sagen, dass Grace nicht da war. Wäre sie da gewesen, dann hätte sie vielleicht manches retten wollen, während ich Freudenfeuer liebe.
Sie setzte sich vor den Kamin und überflog kurz die Papiere, bevor sie sie den Flammen übergab. Es waren alte Briefe, Korrespondenz mit Leuten, die sie längst vergessen hatte und die sie vergessen hatten.
Ich entfaltete 4 oder 5 maschinengeschriebene, vergilbte Blätter. Mon cher Mark. Mark. Um welchen Freund, um welchen Liebhaber, um welchen Verwandten handelte es sich? Ich konnte mich an diesen Namen nicht erinnern. Es dauerte eine Weile, ehe ich mich entsann, dass Mark für Marc Aurel stand und dass ich ein Fragment des verloren gegangenen Hadrian-Manuskripts vor mir hatte. Von diesem Augenblick an ging es nur noch darum, dieses Buch neu zu schreiben, koste es, was es wolle.
Schon mit 21, als sie mit ihrem Vater das erste Mal die Villa Adriana in der Nähe Roms besuchte, hatte Marguerite Yourcenar den Entschluss gefasst, über Kaiser Hadrian ein Buch zu schreiben.
Ich war damals für dieses zu umfassende Projekt noch nicht reif genug. Es gibt Bücher, an die man sich erst wagen darf, wenn man die 40 überschritten hat.
Dennoch hatte sie das früh gesetzte Ziel nie aus den Augen verloren. Über Jahre hat sie historische Quellen studiert und ist den Reiserouten nachgefahren, die Hadrian einst kreuz und quer durch sein Imperium geführt hatten.
Ich habe jahrelang griechische Literatur gelesen. Ich habe so schließlich den Bildungsgang Hadrians rekonstruiert. Ich glaube, man muss sich mit einem Thema so lange voll saugen, bis es aus einem hervorsprießt wie eine sorgfältig gegossene Pflanze.
Es geht ihr darum, diesen faszinierenden Kaiser bis ins kleinste Detail und mit größter Genauigkeit zu bestimmen. Ihm als Mensch Farbe zu verleihen. Bei ihr geht es so weit, dass ihr schließlich das Leben des eigenen Vaters fremder ist als das des Hadrian.
Dieser große römische Kaiser war ein großer Individualist. Und eben darum ein großer Jurist und ein großer Reformator. Ein großer Erotiker. Und auch ein Bürger, ein von seinen Erinnerungen besessener Liebhaber, auf verschiedene Art mit verschiedenen Menschen verbunden, aber zugleich und bis zuletzt einer der diszipliniertesten Geister, die es je gab. Es war mir zur Gewohnheit geworden, Nacht für Nacht fast zwanghaft das Ergebnis langer, willentlich heraufbeschworener Vorstellungen niederzuschreiben, durch die ich mich ins Innere einer anderen Zeit versetzte.
Es war die Zeit des 1. und 2. Jahrhunderts nach Christus. Über Jahre lebt Marguerite Yourcenar in engster Symbiose mit der Figur ihres Buches. Hadrians ganze Liebe galt Griechenland und er setzte sich neben den Staatsgeschäften mit allen Erkenntnissen, Kulturen und Kulten des Abendlandes und des angrenzenden Orients auseinander. Auf die Eroberungspolitik seiner Vorgänger hatte er zugunsten durchgreifender Reformen verzichtet. Marguerite Yourcenar beschreibt anhand der auffindbaren Fakten den römischen Kaiser als einen Mann, der sein Leben angesichts des nahenden Todes prüfend an sich vorbeiziehen lässt. Kein historischer Roman also, sondern Erinnerungen, die so klingen, als habe Hadrian sie tatsächlich selbst verfasst. Dabei entsteht vor dem Leser ein sehr lebendiges Bild dieses weise vorausschauenden Menschen aus der Antike.
Alle Völker sind bisher an ihrem Mangel an Großmut zugrunde gegangen. Gern hätte ich den Augenblick so lange wie möglich hinausgeschoben, wenn nicht ganz vermieden, wo die Barbaren von außen und die Sklaven von innen über eine Gesellschaft herfallen, die sie von fernher achten und von unten bedienen sollen, ohne davon den gebührenden Nutzen zu haben. Darum wünschte ich, dass auch dem Enterbtesten, dem Sklaven, der die Kloaken reinigt, und dem hungrigen Barbaren, der längs unserer Grenze schweift, Rom als bleibende Einrichtung zugutekommen sollte. Ich glaube, dass es keiner Weisheit der Welt gelingen wird, die Sklaverei abzuschaffen. Höchstens wird man einen anderen Namen dafür finden. Ich kann mir sogar schlimmere, weit hinterhältigere Formen von Knechtschaft vorstellen als die unsrigen. Sei es, dass man dahin kommt, die Menschen zu stumpfen, wunschlosen Werkzeugen zu machen, die sich über ihre Unfreiheit hinwegtäuschen. Sei es, dass man den Arbeitstrieb bei ihnen dermaßen entwickelt wie die Kriegsleidenschaft bei den Barbaren. Jedenfalls verdient der Zustand der Abhängigkeit, der den Menschen dem Menschen wehrlos überantwortet, sorgfältiger gesetzlicher Regelung.
Welche Rolle die Lebensgefährtin Grace bei der Entstehung des Werkes hatte, kommt in folgenden Sätzen Marguerites zum Ausdruck, die im Anhang zu den Erinnerungen des Kaisers Hadrian stehen.
Dieses Buch ist niemandem gewidmet. Es hätte Grace Frick zugeeignet werden sollen und wäre es auch geworden. Lege nicht etwas Anstößiges darin, gerade einem Werk, bei dem es mir darauf ankam, im Hintergrund zu bleiben, eine persönliche Widmung voranzustellen. Doch ist auch die längste Widmung immer noch eine zu mangelhafte und nichtssagende Form, um eine nicht alltägliche Freundschaft zu ehren.
Nachdem Marguerite ihr erstes großes Werk so gut wie abgeschlossen hat, erfüllen sich die beiden Frauen einen lang gehegten Wunsch. Sie kaufen Petite Plaisance, das Haus auf der Insel Mont-Désert, in dem sie vom Winter 1950 an leben.
Ich habe immer die Abgeschiedenheit geliebt. Sollte ich von hier weggehen, würde ich in ein anderes, ähnliches Dorf ziehen. Ich lebe hier, wie ich in der Bretagne oder sonst wo leben würde. Meine Lebensentscheidung ist nicht eine Entscheidung für Amerika und gegen Frankreich. Sie gilt einer Welt ohne alle Grenzen.
Einige Leute auf der Insel erinnern sich noch an die Betretenheit, die sie damals empfanden, wenn sie den beiden Frauen auf einem Spaziergang begegneten. Marguerite, die Kleinere, hatte den Arm um Graces Taille gelegt und Grace den ihren um Marguerites Schultern.
Ihr Aufzug frappierte. Marguerite war in Schals gehüllt und trug weite, lange Hosen. Grace buntfarbige Turbans. Wie Hippies. Zu Hause war Grace das Mädchen für alles und Marguerite herrschte. Manche Leute wurden zum Tee zugelassen. Marguerite hielt Audienz. Die Atmosphäre war sehr viktorianisch.
Als gute Köchin sorgte Marguerite für das Essen. Aber Grace putzte das Gemüse, bereitete alles vor. Grace ihrerseits kontrollierte alles. Sie ging ans Telefon und entschied, ob Marguerite für jemand zu sprechen war oder nicht. Sie bildeten ein ziemlich unglaubliches Paar. Ich stand mich nicht gut mit Grace. Nicht, weil mir ihre Manie, die Nase in alles zu stecken und ungebeten Ratschläge zu erteilen, auf die Nerven ging. Sie konnte ohne weiteres ans Fenster klopfen, um einem zu sagen, dass der Tisch schlecht gedeckt sei und die Weingläser nicht zum Geschirr passten. Ich glaube, Madame wusste nichts von diesem Gehabe und von den wirklichen Beziehungen zwischen Grace und dem Dorf. Eines Tages habe ich sie in meinem Garten angetroffen, wie sie gerade dabei war, meine Dahlien zu schneiden. Natürlich, ohne mich vorher um irgendetwas gebeten zu haben. Sie hat nur gesagt, merken Sie sich, man muss immer einen Eimer Wasser dabei haben, wenn man in den Garten zum Blumenschneiden geht. Mir blieb die Sprache weg. Aber ich muss zugeben, dass ich seitdem nie zum Blumenschneiden gegangen bin, ohne einen Eimer Wasser mitzunehmen.
Ich erwartete nicht, dass mehr als 10 Leute die Erinnerungen des Hadrian lesen würden, weil ich ganz einfach nicht den Eindruck habe, mich mit Dingen zu beschäftigen, die die große Masse interessieren.
Der Erfolg des Buches übertrifft alle Erwartungen. Marguerite macht sich zusammen mit Grace auf nach Paris. Sie ist jetzt, wie vor dem Krieg, wieder eine französische Schriftstellerin. Noch dazu eine erfolgreiche. In Paris, so meint ihre Biografin, findet die allseits eingeladene und gefeierte Marguerite wieder zurück zu ihrem einsamen Stolz der 30er Jahre und wohl auch zu dem Wunsch nach einer Unabhängigkeit, die durch Grace' dauernde Anwesenheit an ihrer Seite gestört wird. Wer der Schatten eines schöpferischen Geistes ist, der ist selbst gar nichts. Grace ist la grâce, die Gnade, durch die alles möglich geworden ist. Marguerite schreibt diesen Vornamen immer auf Französisch, Grace. Und Grace fragt sich, ob sie nie mehr gewesen ist als nur ein Werkzeug in den Händen Marguerites, deren Egozentrismus und Narzissmus sehr oft jedes Maß überschritten haben. Es kommt in Paris zu einer schwerwiegenden Auseinandersetzung. Grace' Eintragungen in ihrer Agenda werden von dem Tag an immer sachlicher und lapidarer. Zeichen, die Glück, Zärtlichkeit, Liebe und Freude am Zusammensein markieren, verschwinden fast völlig und für immer. Die Zeit der Liebesgeschichte mit Grace scheint vorüber und es beginnt so etwas wie eine Vernunftehe zwischen den beiden Frauen. Die Vertraute Didi Wilson erinnert sich.
Jahrelang habe ich geglaubt, Madame, die so sanfte, die so ruhige, sei die Gefangene von Grace Autorität, Energie und schwierigem Charakter. Als ich dann nach Petite Plaisance gekommen bin, um Grace zu pflegen, habe ich sehr schnell begriffen, dass ich mich getäuscht hatte. Die Gefangene war Grace.
Es folgen Jahre, in denen Reisen und geistige Arbeit in Petite Plaisance sich abwechseln. Ein gewisses Gleichgewicht ist geschaffen zwischen den beiden Frauen. Grace übersetzt Marguerites Bücher ins Englische. Allerdings muss Grace einige Wochen in einem Krankenhaus verbringen. Ihr ist eine Brust amputiert worden und sie muss sich einer Strahlentherapie unterziehen. Sie ist aber fest entschlossen zu kämpfen und ihr Leben nicht von der Krankheit bestimmen zu lassen. Grace weiß, dass man einen Menschen, dem man alle Sorgen des Alltagslebens, der Verwaltung abnimmt, von sich abhängig macht und sei ja noch so dominierend. Durch dieses delikate Zusammenspiel von Liebe, von Berechnung auf beiden Seiten, von Verehrung auf Seiten Grace und einer gewissen Fügsamkeit auf Seiten Marguerites ist ihre Bindung unauflöslich geworden. Nur der Tod wird sie lösen können. Marguerite beschließt, ein 1934 geschriebenes Werk neu zu bearbeiten. Sie schreibt es zu einer Novelle um, aus der schließlich ihr zweites großes Werk, Die schwarze Flamme, entstehen wird.
So oft das für mich so wichtige Problem der Neubearbeitung auftaucht, bin ich versucht, wieder einmal den wundervollen Satz des irischen Dichters Yeats zu zitieren. Ich korrigiere mich selbst, wenn ich mein Werk korrigiere.
Wie bei ihren Reisen, wo sie gern auf bereits einmal zurückgelegten Wegen wandelt, tritt sie auch bei ihrer literarischen Arbeit in die eigenen Spuren. Sie bearbeitet ihre alten Bücher neu.
Zum ersten Mal in seinem Leben spürt er ein seltsames Bedürfnis, seine Füße wieder in die Spur seiner eigenen Schritte zu setzen. Als ob sich sein Leben wie die Wandelsterne auf einer vorgezeichneten Bahn bewegte.
Ihr neuer Roman ist ein monumentales Fresko der Renaissance. Im Mittelpunkt steht Zenon, ein Arzt, Abenteurer und Alchemist, in dessen Schicksal sich der Zusammenprall von Mittelalter und Neuzeit spiegelt.
Es handelt sich um das bewegte, aber auch meditative Leben eines Mannes, der mit den Ideen und Vorurteilen seines Jahrhunderts radikal aufräumt und erleben muss, wohin sein freies Denken ihn führen wird.
Das freie Denken wird Zenon am Ende zu dem Entschluss führen, zu sterben. Und zwar zu dem heimlicheren Entschluss, von eigener Hand zu sterben.
Mit 20 Jahren hatte er sich befreit geglaubt von den Normen und Vorurteilen, die unser Handeln lähmen und unserer Urteilskraft Scheuklappen anlegen. Und doch musste er danach sein Leben lang diese Freiheit, die er bereits zu besitzen geglaubt hatte, in kleinster Münze verdienen.
Der Roman kann nach etlichen juristischen Komplikationen erst 1968 erscheinen, genau zur Zeit der Studentenunruhen in Paris. Seit Jahren hatte Marguerite Yourcenar das abgelehnt, wogegen sich jetzt die Studenten von Paris und andere großer Städte des Westens empörten. Die Zivilisation der Autos und der Waschmaschine, des Reichtums als höchstes der Gefühle.
Grace und Marguerite waren Hippies. Sowohl in ihrer Art, sich zu kleiden, wie in ihrer Ablehnung gewisser Errungenschaften wie Auto oder Fernseher. In ihrer vegetarischen Lebensweise, ihrer Gewohnheit, ihr Brot selbst zu kneten, ihrem streitbaren Pazifismus und Ökologismus. Sie setzten sich für die Bürgerrechtsbewegungen ein, für die sie sich mehr interessierten als für die traditionelle Politik.
Das Buch »Die schwarze Flamme« verdankt seine Entstehung natürlich nicht den Ereignissen des Mai 68. Tatsache ist, dass der Aufstand vom vergangenen Mai mich erschüttert hat. Denn er lehrte mich, worauf ich nicht gefasst war. Dass so viele Menschen der jungen Generation dieser Welt eine Absage erteilten, wie Zenon der seinen. Ihre Revolte beweist doch, dass die menschliche Seele nicht mehr so ohne weiteres manipulierbar ist. So wie das Christentum seine zwar vorsichtigen, aber aufmüpfigen Atheisten hatte, so fängt auch die Konsum- und Zerstörungsgesellschaft allmählich an, die ihren zu haben.
Vom Beginn des Jahres 1973 an leidet die gemeinsame Existenz Grace Fricks und Marguerite Yourcenars sozusagen an Auszehrung. Grace Manie, Marguerite zu kontrollieren, wird sich mit zunehmender Verschlimmerung ihrer Krankheit bis zur Verkrampfung, bis zur Obsession steigern. Dabei kommt Marguerite mit absoluter Treue ihren Verpflichtungen nach. Wie Grace von 1939 bis 1945 Marguerites Schutzwall gegen das langsame Versinken in eine Depression mit unvorhersehbarem Ausgang war, so ist Marguerite von nun an Grace Stütze. Nach Grays Tod 1979 wird Marguerite Yourcenar aus dem langen Tunnel auftauchen. Ein paar Jahre lang wird sie zu den Neigungen ihrer Jugend zurückkehren. Reise an Reisereien mit Jerry. Und nach Jerrys Tod fällt sie wieder an ihren eigenen Spuren, die Träume erzeugen sollen. Denn noch einmal hatte sie beschlossen zu schreiben. Und zwar
bis zu dem Augenblick, da mir die Feder aus der Hand fällt.
Dieser Augenblick kam am 17. Dezember 1987. Ihre Vertraute war zugegen. Nicht, weil es ihre Pflicht war als Pflegerin, sondern weil sie sie liebte.
Plötzlich tat Madame einen tiefen Atemzug. Es war 21.30 Uhr, als Marguerite Yourcenar zum letzten Mal die Augen öffnete und sie offen ließ. Immer noch dasselbe Blau. Immer noch dieselbe Klarheit. Ich musste sie erschließen, ihr einen letzten Dienst erweisen.